Ja, nun kommen wir zu unserer heutigen Richterin. Dritter. Vierter. Vierte Richter ist eine Frau. Wir lesen das im Buch der Richter, Kapitel 4, Vers 4. Und dem geht etwas voraus, und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn, und Ehud war gestorben. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kananiter, der zu Hazor regierte, und sein Herr Oberster war Sisera, und er wohnte in Haroshet-Goyim. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen, und er bedrückte die Kinder Israel mit Gewalt 20 Jahre. Das heißt, von Ehud an, weil bei Shamgar keine Zeit angegeben ist, sind mindestens 100 Jahre vergangen. 80 Jahre Frieden. Dann die Situation Shamgar. Dann nochmal 20 Jahre. Und die Kinder Israel schreien zu Gott. Was ist das Erste, was wir daraus lernen?
Man sollte ein bisschen früher schreien. Oder aufhören.
Früher schreien hilft nicht.
Nee, aber aufhören. Gar nicht erst anfangen. Wenn das jetzt schon der dritte ist, müsste ja...
Vierte.
Naja gut, den vierten wisst ihr ja noch nicht.
Othniel?
Nee, den vierten wisst ihr ja noch nicht. Jetzt kommt ja dann erst Deborah. Aber
ja, das ist die vierte.
Ja, diese ist ja nun hier in den ersten Versen ist sie ja noch nicht da. Das heißt...
Doch, die ist schon da.
Moment.
Sie ist schon da.
Moment, Vers 1 bis 3 schreien die Kinder Israels zu Gott. Das heißt, Gott hat sie in den ihren Augen noch nicht berufen. Die wissen das noch nicht.
Das stimmt nicht.
Warum?
Sie war schon da. Das heißt ja, sie richtete, sie wohnte unter der Deborah-Balme zwischen Ramah und Bethel.
Und richtete Israel zu jener Zeit.
Okay, dann möchte ich so sagen, sie hat noch nicht die Berufung als Retterin bekommen. Also es waren bis jetzt drei, die Israel gerettet haben.
Sie wird da bloß noch nicht erwähnt, aber sie war schon eine Berufung.
Die war schon
ich
da.
Ich will eigentlich noch was anderes sagen.
Nee, meine Frage es ja. War, was lernen wir aus dem ersten Vers?
Na, das, ich wollte was dazu sagen.
Na, sag mal.
Ja, ich kriege jetzt nicht mehr hin. Eigentlich, wenn Israel aus ihren falschen Taten lernen könnte und sagen könnte, wir haben das schon gemacht, das ist kaputt gegangen, dann haben wir den gemacht, dann ist das kaputt gegangen. Wir haben den ja, das ist das. Warum machen wir das gleiche?
Nein. Das kann nicht funktionieren. So kann es nicht funktionieren. Es waren ja 100 Jahre dazwischen. Das kann, so kann man reden, wenn das voriges Jahr oder vor 2 Jahren war. Oder vor 10 Jahren vielleicht.
Aber es sind
Generationen dazwischen. Diese 80 Jahre Ruhe sind 4 Generationen. Das heißt, auf der Zeit Ehuds hat zur Zeit der Boas keiner mehr gelebt.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die schon dann.
Deswegen frage ich ja. Nee, aber was lernen wir aus diesen ersten 3 Versen?
Ja, das ist Prinzip, wenn das immer das Gleiche ist. Die Menschheit fällt ab von Gott, wenn der gute Richter weg ist. Also wirklich.
Nee, viel eine allgemeine Sache. Beten ist keine Instanzlösung. Beten ist keine Instanzlösung. Viele denken so wie so ein, Essensautomat. Du schmeißt irgendwie.
Warum wird jetzt Beten erwähnt?
Sie rufen zu mir.
Ach,
sie
ist
auch rufen. Sie rufen zu mir.
Sie schreien immer dann, wenn es extrem warm ist. Vorher nicht so. Ne?
Das ist schon mal gut. Das ist ja immerhin gut. Ich habe nichts dagegen, dass man erst am Schalten ist. Nur man muss wissen, dass es dauert.
Es dauert. Gott lässt sich Zeit. Es gibt kein Beten und dann klatscht die Lösung runter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Na, ich schätze aber, dass die Gura schon länger Priesterin war.
Naja, Richterin. Richterin. Ja, natürlich. Steht ja da.
Ja.
Ist ja richtig. Das heißt, ihr Einfluss war schon da. Mhm. Sie selber ist eine absolut klare Frau. Mhm. Also werden wir noch auf die Details noch merken. Das heißt, es gibt auch in ganz schlimmen Zeiten Menschen, die ganz klar sind. Und die in der Berufung Gottes sind. Und die in der Berufung Gottes bleiben. Aber, das heißt, die schrien zum Herrn, und bis Gott eine Situation ändert, vergibt er. Immer. Ich kann nicht sagen, wie viel. Also es steht ja auch nicht, es sind 20 Jahre vergangen. Weil wir nicht wissen, wann sie angefangen haben zu schreien. Aber ich vermute mal, wenn er 20 Jahre das Volk bedrückt, gab es 20 Jahre lang Leid. Und zumindest die ersten haben 20 Jahre vorneweg angefangen zu beten. Und da finde ich, geben heute viele Menschen viel zu früh auf. Beten, ich höre das immer wieder, ja, ich habe doch gebetet, aber es hat nichts geholfen. Das heißt, das Aussagen. Und das ist völlig unabhängig, ob man selber an der verkackten Situation Schuld trägt oder nicht. Es gibt keine Instantlösung, dass man sagen kann. Einmal gebetet, sofort glauben zu haben. Das gibt es. Ja, also als Beispiel. Betende Vollmacht, ja? Wenn Elia auf dem Berg Karmel betet, dann antwortet Gott direkt. Wenn er aber für den guten Jungen betet, muss er sich dreimal durchbrechen. Versteht ihr, es gibt an dieser Stelle kein Automatismus, dass man sagt, einmal muss man beten oder 20 Jahre muss man beten. Wir haben in der Bibel so viele unterschiedliche Berichte, dass wir sowohl das Beten in Vollmacht, das hat diese unmittelbare Wirkung, als auch das beharrliche Gebet als Möglichkeit vorgestellt wird. Beides braucht man für unterschiedliche Situationen. Erste wichtige Information. Das zweite. Deborah, eine Prophetin. Das ist das einzige Mal, was von den Richtern gleichzeitig diese Qualifikation erwähnt wird. Nur die eine Frau dazwischen war auch eine Prophetin. Die anderen haben zwar prophetisch gehandelt. Was ist das Kennzeichen von prophetischem Handeln?
Das, was Sie sagen,
dass man Propheten handeln, dass man tut, was Gott will, das prophetische Handeln. Also, es ist nicht auf ihrem eigenen Mist gewachsen, sondern es ist von Gott gekommen. Das kennzeichnet prophetisches Reden oder Handeln. Zu tun, was Gott will, ist prophetisch. Deswegen, ich sage es dir mal als Beispiel, wenn uns in Jesaja 58 das richtige Fasten vorgestellt wird, dann wird dort ein Handlungskonzept gegeben, was Gott will, was wir tun. Ich fasse es mal zusammen, schwacher Begleiter, also schwachen Hilfe. Ja, das ist aufgeteilt in ein ganz praktisches Handeln, macht der Begleiter, verfolgt der Schützen, Schwachner unterstützen, Hungrigen zu speisen, und bestimmte Dinge auch zu lassen, was gelebt hat dazu. Das Fingerdeuten, das Joch, das über andere reden, sich an ihren Schwächen ergötzen oder sie einzuspannen, sie auszunutzen oder sowas. Das gehört dazu, das soll gelassen werden. Ja, das ist prophetisches Handeln. Prophetisches Reden ist tatsächlich dadurch gekennzeichnet, dass das eintritt, was geschieht, aber das kann man nicht immer prüfen. Wenn man bedenkt, das prophetische Reden Daniels im letzten Kapitel, das bezieht sich auf Jahrhunderte oder Jahrtausende später. Oder das prophetische Reden von Johannes in der Offenbarung ist noch nicht mal bis heute alles eingetreten, sind 2000 Jahre vergangen. Aber es wird eintreten. Das Besondere ist, und das möchte ich einfach zur Kenntnis geben, diese Sonderstellung an Frau. Man hat ja über. Bitte? Ja, das ist die Frage. Wo hat sie die Bilder her? Ich glaube, das hat was mit ihrem Interesse zu tun. Ich sag mal nur ein einziges Beispiel. Das sind wir bei letzte Woche ja schon drauf gestoßen. Sie sie sagt im Kapitel 5, Vers 6, in den Tagen Shamgars, des Sohnes Anats, in den Tagen Jaels feierten die Pfade und die Wanderer betrieben am wenigen, die in krumme Pfade. Das heißt, die Frau hatte Geschichtswissen. Die war interessiert an dem, was um sie herum passiert. Das war nicht jemand, die den Kopf in den Sand oder in ihre Hausarbeit gesteckt hat, bloß, sondern die war aktiv, die war orientiert. Die war interessiert an dem, was um sie herum passiert. Und ich sage das, wenn wir zufrieden sind, dann ist das ein notwendiges Kennzeichen. Dann müssen wir orientiert sein in dem, was uns umgibt. Wenn wir in den prophetischen Dienst stehen, dann müssen wir sowohl über die politischen als auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge der Erkenntnis haben. Weil Gott regiert. Das Interessanteste, was ich bei dieser Frau finde, ist ihre eheliche und ihre dienstliche Beziehung. Und ich glaube, und auch das empfehle ich, wenn ihr die Bibel lest, sucht mal nach Wortbedeutung. Ich habe mich natürlich oft gefragt, als Familientherapeut ist das sowieso eine interessante Geschichte für mich. Ich habe einmal die gesamte Bibel wirklich nur durchgelesen, durchgearbeitet nach dem Familienstruktur. Als ich mein Studium fertig hatte, habe ich gesagt, das ist so interessant. Die Prinzipien, nach denen diese systemische Therapie aufgebaut ist, sind erkennbar als auf biblischer Basis. Jetzt will ich einmal gucken, was Gott zu diesem ganzen Thema und überhaupt Zeit. Und ich habe Dinge entdeckt, die mir bis dahin nie aufgefallen waren. Die Geschichte mit Mose zum Beispiel. Dass er irgendwann seine Frau in die Wüste schickt und dann mit einer Afrikanerin sein Leben beschließt. Und dass Gott unverteidigt gegen seine beiden Geschwister. Und das war für mich mehr als 10 Jahre lang mein Fall. Ich habe gesagt, warum ist das so? Wie kann Gott das so tolerieren und sogar noch schützen? Und erst als Sehniger war, habe ich es verstanden. Ich habe doch diese Haltung, ich habe dieses Jahr, wo er hier war, hatte ich ein Jahr lang zu tun, ihn aus dieser selbst aus Aufopferungshaltung herauszubringen. Ich habe dann auch verstanden, warum die Sklaverei ausdrücklich die Afrikaner betrifft. Das ist eine Grundhaltung, eine Bereitschaft zu dienen, eine absolute Aufopferungshaltung. Dann habe ich verstanden, alles klar, jetzt verstehe ich. Zipporah immerhin 40 Jahre jünger als Mose, ungefähr, nicht ganz, aber eine Generation jünger als er. Na, ich denke schon, sogar vielleicht noch mehr. Er ist als 40-Jähriger aus Ägypten geflohen, war dann 40 Jahre dort in der Wüste und hat dann nochmal 40 Jahre Dienst gehabt. Und sie war eine sehr junge Frau, also vielleicht 20, also eine Generation jünger. Die älteste eines Hohen Priesters. Keine Brüder, nur Schwestern. Das war eine taffe Frau. Jetzt war wirklich eine taffe Frau. Ja, die Mose zurechtweist, als er den Sohn nicht geschnitten hat und Gott ihn deswegen antritt. Und stell dir vor, so eine Frau, Mose, jeden Abend fix und fertig von dem Kampf mit dem Millionenvolk, die widerspenstig sind und immer ihr eigenes Ding machen. Und er hat für sie einzutreten, um Gottes Willen, und dann kommt er nach Hause. Und dann hat er eine Frau gesagt, naja, weil das wieder nicht geholfen mit den Kindern und du hast die Schuhe von der Anzeige nicht ausgezogen und so weiter. Dann geht es irgendwann nicht mehr. Dann schickt er sie zu ihrem Vater zurück. Immerhin ehrenhaft. Der versucht das zu regeln. Funktioniert nicht. Und dann ist die Kuschitin. Und die bringt ihm die Pantoffeln und die macht ihm alles. Das ist der Hintergrund. Bin ich sicher, dass solche Dinge uns einfach mitgeteilt werden, damit wir lernen. Dann habe ich nach und nach Paulus verstanden. Ich habe früher wirklich gedacht, es ist unglaublich, dass ein Apostel so einen Quatsch schreiben darf. Das ist besser unverhältnismäßig sein. Das ist nicht richtig. Aber wenn man dann Erfahrung sammelt und hunderte Familien kennenlernt, sagt er, okay, ganz Unrecht hat er nicht gehabt. Und dann haben wir so jemand wie diese beiden, Rabbi Dott und Dutzor. Eine absolut reiche Beziehung. Ein Mann, der nicht eifersüchtig ist, wenn seine Frau erstens einen absolut verantwortungsvollen Dienst hat. Das heißt, die war auch nicht immer zu Hause. Der Mann war kein armer Mann. Das war kein Anhängsel von ihr. Ganz eindeutig. Manchmal denkt man, ja, starke Frauen, die haben sich einen schwachen Mann genommen, das ist ja dann kein Wunder. Gibt es solche Beispiele? Wer fällt da spontan ein? Micha, die erste Frau David, die er als Ersatz für Merab gekriegt hatte. Saul hatte dem, der Goliath schlägt, seine älteste Tochter versprochen und hat es dann doch nicht gegeben und die Kleine war scharf dann auf diesen Helden. Und die war verheiratet und sie hat ihm das Leben gerettet. Und dann ist diese Ehe auseinandergegangen, also ganz praktisch, weil David über Jahre auf der Flucht war und Saul gibt ihr einen Mann. Und das war ein schwacher Mann. Denn als David sie zurückholte, folgt er ihr weinend. Ein guter Mann, nebenbei gesagt. Und man hätte Michael gewünscht, sie hätte ihn gehabt. Der hat ihr Elend geweint, was dann auch erfüllt. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Warum ist Deborah und Labedot so anders? Und wieso dient sie mit den Fremden an? Wie geht das? Ist das überhaupt erlaubt, biblisch? mit ihrem Mann. In Amerika wird das nicht gehen, sage ich mal so. Unter den Evangelikalen ist das eigentlich nur gut, dass eine Frau mit einem fremden Mann im Dienst ist. Du musst dann immer mit ihrem das durchziehen. Es gibt ja auch dort Leiterinnen oder auch Männer, die eine Berufung haben, die schleppen dann ihre Frau immer mit.
Der Barat hätte ja eigentlich selber gehen sollen. Aber er wollte nicht ohne sie gehen. Er hat ja gesagt, wenn du gehst, gehe ich, wenn du nicht gehst, gehe ich nicht.
Und das hängt mit dem Stern zusammen, ne? Weil der Barat ist ja vom Stern Naphtali und sie sitzt in Ephraim und das auf der Karte sieht man, das ist dicht bei.
Ich kann nicht erklären, warum Barak berufen wird. Dazu sagt die Bibel nichts. Aber die Namen, finde ich, sind aufschlussreich. Labito bedeutet Flamme oder Fackel. Und Barak bedeutet Blitz. Wisst ihr, was das heißt? Für die Aufgabe, diesen Sisera zu schlagen, brauchst du einen den Blitz, der einmal zuschlägt und dann ist er wieder weg. Aber um solche Dienst wie den Bohrer zu machen, brauchst du an der Seite jemand, der glüht. Und deswegen, finde ich, ist dieser Labi dort nicht eifersüchtig. Das ist ein, der brennt ständig.
Aber still, man hört das.
Ja, nicht, ne? Genau. Mhm. Das ist eine durchgängige Flamme. Barak ist mal ein kurzer Blitz, der flammt auf und ist wieder weg. Aber sie hat an ihrer Seite eine Fackel.
Ja, und er muss sie immer wieder so mit motiviert oder.
Er gibt ihr den Rückenhalt. Ja. Mhm. Ich sag mal den Frauen hier unter uns, die vielleicht noch irgendwann mein Mann wird: sucht euch eine Flamme, sucht euch nicht einen Blitz. Mit den Blitzen könnt ihr zusammen arbeiten. Mit denen, die so Schlaglicht bilden. Aber mit denen, die wirklich die leuchten an eurer Seite, die euch glänzen lassen. Das sind die Besten. Das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Beispiel der Richter. Das Zweite, weil auch das ungewöhnlich ist, diese Frau hatte eine wirklich ungeheure Kenntnis. Die Frage von Kerstin vorhin war absolut richtig. Woher hatte sie ihre Bilder? Die war mit den ganzen Stämmen Israels vertraut. Und die hatte auch Ahnung, wie man die motiviert.
Du musst ja auch den Stamm nach der Höhe bekannt haben, dass da dieser Barak ist, dass da dieser
Qualitätsmann
ist, den sie hier weihen und so. Und sie beruft einen wirklich dicht bei, nicht fremd vom Land. Ja, also das fiel uns auch beim Lesen, dass sie jemand beruft.
Das denke ich wirklich, ist ihr Verfehlung. Das hat sie von Gott.
Also mich hat fasziniert, dass sie über eine lange Zeit schon Richterin war und wie es hier heißt, und die Söhne Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht.
Ja.
So viel Vertrauen, und das konnte ja auch Fälle dadurch verarbeiten.
Genau, sie, man merkt das an der Art, wie sie kommuniziert.
Vielleicht stößt sie dann auf einen qualifizierten.
Da bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Sondern da glaube ich, dass dieser Hinweis, dass sie eine Prophetin ist, ihr Schlüssel für ist. Dass Gott ihr zeigt, wen sie zu rufen hat. Denn menschlich scheint Barak nicht so geeignet zu sein.
Ja, der wirkt ein bisschen. bisschen schwach im ersten
Augenblick. Ja, so.
Sagt, nur wenn du gehst, geh genau. mit.
Das zeigt mir noch eine Sache, dass seine Beziehung zu Gott nicht so tief war, so intensiv war wie Deborahs. Sag ich wieder den Schwestern hier unter uns, wenn ihr solche lebendige Beziehung zu Gott habt, dass Gott zu euch redet, seid mutig, das an ja, das weiterzugeben und an der Seite von Männern zu arbeiten, die den Willen Gottes bereit sind zu tun. Und da sage ich, bereit sind zu tun, das kann durchaus eingeschränkt sein. Denn es ist eben sein Zögern ist ja eine Einschränkung. Aber letzten Endes tut er das. Wenn wir an dieses Beispiel von Jesus denken, wenn er sagt, ein Vater hat zwei Söhne, dem sagt er, wie es fällt, der eine sagt, ja, macht's nicht, der andere sagt, ich will nicht, aber bereut dann und geht. Wer von beiden hat den Willen des Vaters getan? Natürlich der, der es tut, nicht der, der es sagt. Und von daher ist das, was jemand sagt, immer nur einmal vorläufig. Das kann korrigiert werden durch die Tat. Lasst euch nicht abschrecken von jemandem, der erstmal ablehnt. Und lasst euch nicht fortreißen von jemandem, der ein Versprechen gibt, das dann lächelt. Wir lesen dann fast das gesamte Kapitel oder mehr als die Hälfte des Kapitels, wie Barak diesen Auftrag ausführt. Er demütigt diese Besatzer, aber der eigentliche Sieg kommt durch eine Frau. Warum bin ich sicher, dass Deborah so eine, also dass sie von ihrer prophetischen Gabe her handelt und Barak beruft und nicht von seiner Eignung her? Kann man das im Text finden?
Ja, was er sagt, dass eine Frau die Ehre kriegt, das geschieht ja immer.
Bitte?
Dass eine Frau die Ehre kriegt, sagt sie ja oft.
Genau. Aus, also,
das geschieht. Das ist ja vorher nicht wirklich.
Genau. Als er seine Berufung nur antreten will, wenn sie selber dabei ist, sagt sie praktisch den Ausgang dieses Kampfes voraus. Und das kann man sich nicht ausdenken. Aber, da ziehe ich einfach mal einen Schluss aus diesem gesamten Kapitel. Dass eine Frau so in Abhängigkeit von Gott handelt, wie das Deborah macht, zieht nach sich, dass andere Frauen ebenfalls außergewöhnliche Dinge machen. Wir haben nicht so übermäßig viele Beispiele in der ganzen Bibel. Wir haben sehr viele, aber nicht im Verhältnis zu Männern nicht so übermäßig, dass Frauen außergewöhnliche Dinge tun. Dass hier in diesem Kapitel zwei Frauen zusammen außergewöhnliche Dinge tun, hat zu tun mit Deborah, mit der ersten, die klar ist, die ihre Berufung angenommen hat, die nicht fragt, darf ich das überhaupt als Frau? Es gab ja vorher keine Bestimmung. Sie hat auch keine Nachfolgerin gehabt. Die nächste Frau, die hervortritt, ist erst wieder wer? Es treten zwei Frauen.
Nein, die Bibel ist ja nicht ganz
ja, das ist sehr positiv bezeichnet. Das kann man nicht rechnen. Nein, ich meine jetzt in dieser Zeit.
An dieser Zeit.
dass erstens die Mutter Simpsons, die, die klarer ist als ihr Mann, das ist dann negativ Delilah, die tritt auch hervor, bitte?
Diese Tochter, die dann geopfert werden muss.
Das jetzt das Tochter kann man auch dazu rechnen, stimmt.
Eigentlich sehr nüchtern.
Richtig, jetzt das Tochter, das stimmt, die habe ich nicht in der Bilder gehabt. Und dann ist es erst wieder gut. Also es vergehen schon Zeiten, bis solche Schlaglichter hervortreten. Deswegen, liebe Schwestern, nutzt eure Zeit. Nutzt eure Zeit, nutzt das Wort Gottes, lasst euch motivieren, in eurer Berufung zu leben und außergewöhnliche Dinge zu tun. Wirklich Beispiele für andere zu geben. Ich habe auch nachgeguckt, was diese andere Frau, der Name dieser anderen Frau bedeutet. Wer weiß das zufällig? Jael heißt Steinbock. Es war gar kein frommer Name. Deborah ist die Biene und Jael ist der Steinbock. Man denkt, die passen kaum zueinander. Aber die eine, und vielleicht ist das der Schlüssel, die Frage, die wir vorhin hatten. Wie konnte Deborah diese Bildung anrufen? Ich glaube, das ist ihr Name, das ist der Fleiß.
Ja.
Der Fleiß, den die Biene kennzeichnet. Das ist das, was sie zu dieser herausragenden Persönlichkeit macht. Und der andere, Steinbock, das Bild des Stolzes, der Selbstbestimmung, sie handelt so.
Naja, das ist, weil die Familien, die uns nicht kennen, steht ja hier unten.
Welche Familien?
Die, aber ging hinaus, ging sie Sera entgegen und sprach zu ihm: Kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein ins Zelt und sie deckte mit seiner Decke
zu. Nein. Nein, ich kenne, es ist ja erkennbar, der Mann war 20 Jahre lang dort der Chef. Den kannte jeder.
Nee, den glaube ich nicht.
Ja. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, steht auch im Text, dass nämlich ihre Herkunft keine jüdische, also keine israelische war, sondern das waren Nachkommen Kains.
Keneter.
Sind in diesem Zusammenhang aber entfernte Verwandte von Mose gewesen. Also es waren die ja, oder Schwager von Mose. Das ist wir lesen es an verschiedenen Stellen, ich glaube Kapitel 1 ist einmal kurz darauf hingewiesen worden, dass sie sich immer in der Nähe Israels aufgehalten haben, weil sie von Mose schon mal eingeladen worden waren. Und es geht auch noch weiter. Balak hat zum Beispiel gegen sie prophezeit. Viel später David hat gegen ihre, als er selber sich versteckt hat bei den Philistern, hat er die Dörfer von den Kindern überfallen und so weiter. Die waren also immer am Rande, waren in der Regel neutral zu Israel, wie das so ist. Also gehörten nicht zu ihren Feinden zumindest. Und deswegen hat sich Sisera darauf verlassen, dass er dort nicht bekämpft wird. Der Mann ist nicht zu Hause. Die Frau handelt selbstständig. Und verantwortlich.
Ja, es muss man schon mal sagen, ne? Komm zu mir, leg dich hin und schlaf. Du bist hier sicher.
Was lernen wir daraus? Leg dich nie bei einer fremden Frau hin.
Sei mutig als Frau. Rede einfach.
Ja, da steht ja auch, also demütige Gott zu jener Zeit Jabin, den König der Kananiter.
Der Keneter.
Nee, bei mir ist der Kananiter.
Ja, bei mir auch. Hier steht auch Kananiter.
Ja. Ja, in den Syrien kam er wirklich. Ja, ja. Gut, aber was hat das damit zu tun? Der Sieg oder die Rettung Deborahs wird von ihr persönlich nur angeregt. Anders als bei den anderen Richtern wird sie selber nicht körperlich aktiv. Aber sie ist die Mutter, der geistliche Führer dieser ganzen Geschichte. Diese Frau ist gleichzeitig, und das ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte, im Kapitel 5, sie ist sehr begabt. Bitte? Auch, ja. Also ihre Kommunikation ist außergewöhnlich. Und sie ist sehr präzise. Wenn wir einmal gucken, am Anfang ist das Lob Gottes. Dann ist die Beschreibung der Not, aus der das Volk gekommen ist. Dann ist die Beschreibung des Abweichens von Israel. Es erwählte neue Götter. Da war Streit in den Bürgern. Und diese Frau ist sehr, wirklich sehr selbstbewusst. Wenn man den Vers 9 einsieht, mein Herz gehört den Führern Israels, denen, die sich freiwillig stellen im Volk. Preise den Herrn. Mein Herz gehört den Führern Israels. Wenn man das fehldeuten will, wenn an dieser Stelle ein eifersüchtiger Mann ist, dann würde er sie sofort maßregeln sagen. Wie kann dein Herz anderen Männern gehören? Da wird deutlich, ihr Herz ist bei Gott. Es ist auf Gott ausgerichtet. Und auch das ist ein prophetisches Wort. Sie hat den Blick Gottes und sie hat die Empfindungen Gottes. Also sie hat die Empfindungen wirklich eines, ich will nicht mal sagen eines Gotteskindes, wirklich einer Gottesmutter. Denn sie sagt, sie ist eine Mutter und sei das. Die hat ein Selbstbewusstsein, wünsche ich jeder Frau. Gerade in unserer heutigen Zeit, wo man ja die Emanzipation der Frau beschwört, da wird deutlich, wie emanzipiert Frauen schon vor tausenden Jahren gewesen sind, wenn sie mit Gott verbinden. Vers 12, wach auf, brich ein Lieb, wach auf, mache dich auf, Barak, und führe gefangen deine Gefangenen zu Abinoam. Dieses Wache auf finden wir in der Bibel häufig, wenn es zum Beispiel heißt, Gott hat Wächter auf dem Mauern Jerusalems gerufen, dass sie ihm keine Ruhe lassen. Da wird deutlich, dass dieser Dienst, dieses Wachen und Beten, von dem Jesus dann auch später zu seinen Jüngern redet, ebenfalls zum prophetischen Dienst gehört. Und sie motiviert sich selber. Und dann
beschreibt sie die ganzen unterschiedlichen Arten, wie die Stämme Israels damit umgegangen sind. Und seit vielen Jahren ist mit der Vers 15 eine Warnung. An den Bächen Rubens waren große Beschlüsse der Herzen. Warum bliebst du zwischen den Hürden, das Flöten bei den Herden zu hören? An den Bächen Rubens waren große Beratungen des Herzens. Das war ein Stamm, der kam über diese Diskussionsphase nicht hinaus. Wir lesen von den anderen, die haben einfach hinter sich gelassen, haben sich rufen lassen, sind in den Streit gezogen. Zum Beispiel Vers 18, Zebulon ist ein Volk, das seine Seele dem Tod preisgab, auch nach Verlier auf den Höhen des Gebildes. Könige kamen, sie stritten. Das heißt, der Kampf, der dort gekämpft wurde, war kein Spaß. Es ging um Leben und Tod. Es ging dort um die Rettung des ganzen Volkes Israels. Und mitten da drin gibt es Leute, die sagen, naja, eigentlich könnte man ja was machen. Bestimmt müsste man, aber im Moment passt es gerade nicht. Wenn diese Sachen von den Herden beschrieben werden, ich denke, das muss im Frühjahr gewesen sein, wenn die Lämmer alle geboren werden. Und dann hatten sie natürlich alle zu tun und jeder war beschäftigt und konnte sich gerade nicht losreißen und die Kämpfe Gottes kämpfen. Ein ganz langer Psalm eigentlich, ist Kapitel 5. Interessant ist der letzte Vers. Also mögen umkommen alle deine Feinde, Herr, aber die ihn lieben, seien wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Wir kennen alle dieses Lied. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Gott lieben werden sein wie die Sonne. Aber das ist nur ein halber Vers. Aufzugehen wie die Sonne in ihrer Kraft ist damit verbunden, dass die Feinde Gottes und den Feinden des Volkes Gottes Parole geboten wird. Ich hoffe, wir nehmen das mit. Dass wir wissen, es geht nicht nur um nette Worte. Und dieses Lied ist nicht vorne weggesungen worden, sondern nach dem Kampf, nach dem Sieg. Es geht nicht nur um nette Worte, es geht um Taten der Gerechtigkeit. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Doppelt so lang, wie sie bedrückt worden sind. Ich wünsche, dass die Frauen unter uns besonders diese Motivation nehmen, so in den Weg Gottes zu laufen, dass das ganze Volk Gottes dadurch ruht. Amen. Amen.